Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Auf uns liegt immer ein Schatten des Todes. So hat ein pakistanischer Geistlicher einmal in unserer Sendung die Lage der Christen in seiner Heimat, dem weltweit zweitgrößten islamischen Staat Pakistan, bezeichnet. Immer wieder kommt es dort zu tätlichen Übergriffen, Entführungen oder gar Massakern an Christen. Der Staat, so scheint es, kann oder will die christliche Minderheit nicht schützen. Doch trotz dieser schwierigen Lage leben über 1 Million katholische Christen in Pakistan. Wie es ihnen und anderen Minderheiten geht, berichtet uns heute Ulrich Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker im Gespräch mit Berthold Pelster.
Tausende von Menschen in Pakistan sind in den letzten Jahren Opfer extremistischer Gewalt geworden. Dahinter steht oft religiöser Fanatismus. Betroffen sind, wie so oft, Minderheiten, bestimmte muslimische Gruppen, aber auch Christen zum Beispiel. Über das Problem der Intoleranz und der Gewalt gegenüber religiösen Minderheiten in Pakistan berichtet uns heute Ulrich Delius. Er ist Asienreferent bei der Gesellschaft für bedrohte Völker und heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Herr Delius.
Ja, freue mich.
Pakistan ist das zweitgrößte muslimische Land der Erde. Den Namen Pakistan kann man auch übersetzen mit Land der Reinen. Was soll damit ausgesagt werden?
Ja, es sollte auf jeden Fall keine Ausgrenzung Andersgläubiger sein, weil der Staatsgründer Jinnah hatte sich das schon auch genau überlegt und hatte auch einen Platz eben für Andersgläubige in diesem Staat durchaus vorgesehen. Aber es sollte eben ein vor allem Staat für Muslime, von Muslimen sein. Es ist ja eine Loslösung letztlich aus dem britischen Kolonialreich, was den ganzen Subkontinent eben betraf, Indien und Pakistan zusammen und das heutige Bangladesch, wo man dann 1947 diese Neugründung vorgenommen hat. Aber wie gesagt, es war immer vorgesehen, dass auch Andersgläubige, vor allem den Christen, aber eben auch Buddhisten, in diesem Staat ihren Glauben frei praktizieren können und nicht irgendwie welchen großen Einschränkungen unterliegen sollten. Das war die Idee des Staatsgründers.
Bei der Vorbereitung zu dieser Sendung ist mir ein kleines Detail aufgefallen. Die Flagge Pakistans soll genau das zum Ausdruck bringen. Vielleicht können Sie das kurz beschreiben.
Ja, man hat da so einen weißen Balken eben in dieser Fahne, die eben auch so ein Grün wie mein Schlips in etwa hat.
Und Grün ist die Farbe des Islams.
Grün ist die Farbe des Islams. Und dieser weiße Balken sollte eben gerade bedeuten, dass das auch ein Land ist, in dem eben Andersgläubige auch ihren Platz haben. Und insofern war das eigentlich eine sehr liberale Sicht eines durchaus sehr gläubigen Muslims, aber der eben auch einen Platz für Andersgläubige in diesem Staat vorgesehen hatte. Und das sehen heute viele Extremisten eben anders.
Mhm. Dazu kommen wir gleich noch. Die große Mehrheit der Einwohner Pakistans ist also muslimischen Glaubens. Welches Gesicht, welchen Charakter hat denn der Islam in Pakistan? Kann man das in einigen Sätzen beschreiben?
Und es gibt natürlich da auch viele Verwerfungen, Unterschiede. Es ist ein überwiegend sunnitisches Land. Also die Muslime insgesamt stellen so um die 95-96% der Bevölkerung. Das ist natürlich wirklich eine klare, massive Überlegenheit sozusagen. Minderheiten machen da nicht mehr sehr viel zahlenmäßig aus, aber auch unter diesen Muslimen gibt es eben eine klare Aufteilung, dass rund 75% Sunniten sind und der Rest Schiiten. Und die Schiiten zum Beispiel haben sehr, sehr große Schwierigkeiten. Es gibt sehr viele Terrorangriffe auch auf Schiiten von sunnitischen Extremisten. Also diese tiefe Spaltung zwischen Sunniten und Schiiten, die wir in vielen Ländern auch des Nahen Ostens beobachten, die ist in Pakistan auch ganz dominant und schafft enorm viel Gewalt, Hass und letztlich dann auch Flucht von Menschen, die einfach das, also Muslime sind und sich in diesem muslimischen Staat nicht sicher fühlen. Das muss man sich vorstellen.
Nun weiß ich, dass der Islam in Teilen Asiens sehr stark durch volksislamische Elemente geprägt ist, also einen ganz eigenen Charakter hat. Wie schaut das denn in Pakistan aus? Gibt es da eher einen sehr strengen orthodoxen Islam oder gibt es da auch eher den Volksislam?
Es gibt eigentlich so ein Nebeneinander, aber es ist ein Ringen. Man kann nicht sagen, dass man sehr gütlich miteinander umgeht. Und es drückt sich dann eben auch in der politischen Landschaft aus, drückt sich im Terror eben auch von Extremisten aus, dass man immer wieder versucht, eben liberalere Elemente, zum Beispiel Sufis, auch an den Rand zu drängen und dafür zu sorgen, dass eben orthodoxere Umgang mit islamischen Fragen mehr Platz nimmt.
Wir wollen heute vornehmlich über die Minderheiten sprechen, die ethnischen, aber auch die religiösen Minderheiten. Laut Verfassung ist der Islam in Pakistan Staatsreligion. Welche Folgen hat das denn für die religiösen Minderheiten?
Nun schon mal ganz klare Folgen, was jetzt also die ihre Möglichkeiten angeht, zum Beispiel höchste Staatsämter auch zu bekleiden. Da ist ganz klar und das ist auch vorgesehen in der Verfassung, dass der Staatspräsident wie auch der Premierminister nur Muslim sein können. Dass Christen können diese Ämter nicht innehaben, aber es gibt durchaus Christen, die dann zu Ministern ernannt werden. Es gibt christliche Vertretungen, also quasi ein festes Quorum im Parlament, was Minderheitenangehörigen vorbehalten ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Politikerinnen und Politiker sich frei und ohne Druck in der Öffentlichkeit, in ihren Parteien äußern können, sondern sie leben zum Teil in höchster Gefahr, wie ihm dann zum Beispiel auch Morde an zum Beispiel christlichen Ministern zeigen.
Wie es vor einigen Jahren
ja, mal war. 2011 ist ein christlicher Minister ermordet worden, weil er sich gegen die vielen Menschenrechtsverletzungen im Rahmen der Blasphemievorschriften geäußert hatte. Also das ist sehr, sehr heikel für Christen, auch wenn sie hohe Regierungsämter bekleiden oder Gouverneur sind. Also es ist für sie insgesamt schwierig und man muss generell sagen, dass es schon auch eine relativ breite Diskriminierung von Andersgläubigen insgesamt im Berufsleben gibt, weniger in der Wirtschaft, aber in allem, was Staat, Verwaltung, Militär, Polizei angeht, also alles, was irgendwie letztlich auch auf den Staat sich bezieht.
Und Diskriminierung bedeutet dann in dem Fall zum Beispiel, dass Christen nicht in einflussreiche Positionen hineinkommen können. Aber wie schaut das aus im Alltag der Christen? Können Christen ihre Gottesdienste relativ frei feiern? Können sie ihren Glauben frei praktizieren?
Also es gibt eigentlich keine staatlichen Beschränkungen, was jetzt zum Beispiel den Bau von Kirchen angeht. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich meinen Glauben in einer Kirche auch frei praktizieren kann oder dass es keinen Druck auf Gemeinden gibt. Es gibt sehr massiven Druck und es passiert immer wieder, dass eben sunnitische Extremisten sich zusammenrotten, anders kann man es leider nicht bezeichnen, und dann gegen Kirchengemeinden vorgehen und dass Polizisten tatenlos dabei stehen, zusehen, ohne zu handeln. Oder Justiz nicht aktiv wird, Polizei sich weigert, Anzeigen aufzunehmen. Das ist eigentlich Alltag. Also insofern, wir haben nicht die rechtliche Diskriminierung, aber wir haben eine tatsächliche im Alltag, dass ein Christ niemals denkt, die Polizei mein Freund und Helfer, sondern im Zweifelsfalle hält die Polizei eben sich nicht ans Neutralitätsgebot und schaut weg, wenn mir als Christ Unrecht erfährt.
Islamistischer Terror und Fanatismus in Pakistan, das ist heute das Thema bei Weltkirche aktuell. Bertolt Pelster spricht mit Ulrich Delius, Direktor und Asienreferent der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Pakistan ist ein Land, das sehr stark von Terror geprägt ist. Es zählt zu den Ländern, wo die meisten Menschen durch Terror ums Leben kommen. Ich habe gelesen, dass bei Anschlägen in den letzten Jahren um die 20.000 Menschen oder sogar noch mehr getötet worden sind. Wo liegen denn die Ursachen für diese ausufernde Gewalt?
Die Ursachen sind natürlich sehr vielfältig. Wir haben es geopolitisch gesehen mit einem extrem bedeutsamen Land zu tun, was eben auch deshalb seit Jahren oder Jahrzehnten umworben wurde, eigentlich von allen Mächten, ob es die Russische Föderation, China, die USA, die Europäische Union oder wer es auch ist. Es ist ein Frontstaat, wie man so schön sagt, im Jargon der Geopolitiker, weil es eben Nachbarland von Afghanistan ist, was seit mehreren Jahrzehnten Bürgerkriege und schwerste Auseinandersetzungen erlebt. Es war spätestens seit Ende der 70er Jahre, seit Beginn der sowjetischen Besetzung Afghanistans für die USA ein enorm wichtiger Partner, vielleicht der wichtigste Partner in Asien. Man hat dort allen und jeden hochgerüstet, der irgendwie versprach, gegen die sowjetische Besetzung Afghanistans vorzugehen. Man hat Waffen gegeben, radikalen Islamisten, und heute kursieren diese Waffen und es sind genau diese Islamisten, die man aufgerüstet hat, die eben jetzt auch zum Teil im Land selber gegenüber Andersgläubigen massiv vorgehen, Terroranschläge verüben etc. Also es ist vor allem diese geopolitische Bedeutung, die dazu geführt hat, dass Pakistan ja sozusagen ein extrem unruhiges Land geworden ist, wo Taliban aus Afghanistan sich Kämpfe liefern mit gemäßigteren Kräften. Wenn man an Osama bin Laden denkt, er ist 50 Kilometer von der Hauptstadt Pakistans entfernt, im Jahr 2011 von einem Kommando der US-Streitkräfte getötet worden, wo er jahrelang gelebt hatte, unbehelligt. Es gibt Kreise des Militärgeheimdienstes in Pakistan, die eng mit islamistischen Kreisen zusammenarbeiten. Es ist alles fließende Übergänge und das macht die Sache so schwierig für Christen und Ahmadiyya und andere.
Sie haben schon angedeutet, dass aus geopolitischen Interessen heraus islamistische Bewegungen gefördert worden sind, auch von westlichen Mächten gefördert worden sind. Hat man da, um in einem Bild zu sprechen, Geister aus der Flasche gelassen, deren man heute nicht mehr Herr wird?
Definitiv hat man das getan. Man hat es nicht vorher erkannt, was man tut. Damals waren es sozusagen die Guten, in Anführungszeichen, aus US-Sicht. Heute sind es die Bösen. Ja, und viele haben davor gewarnt, diesen Warlords so viel Waffen zu geben. Man hat diese Warnung ignoriert. Damals hatte man andere Prioritäten und hat wohl auch nicht überschaut, was mal, wie sehr uns mal Al-Qaida und die Taliban beschäftigen würden. Und dass heute das eines der zentralen Themen ist, wie dieser Antiterrorkampf weltweit geführt wird. Und Pakistan ist da im Prinzip das zentrale Terrain für, leider.
Welchen Rückhalt haben denn diese islamistischen, zum Teil eben auch militanten Bewegungen in der Bevölkerung?
Sie haben schon einen gewissen Rückhalt. Sie können eben auch auf die Verelendung der Menschen setzen. Wer immer mehr verarmt, der sucht eben auch nach Perspektiven. Und wenn ihm jemand wie diese extremistischen Gruppen, sei es Geld, sei es Heil, verspricht, in einem gemeinsamen Vorgehen, dann schließt man sich ihnen eben auch an. Und Mehrheiten schließen sich gerne gegen Minderheiten zusammen und zeigen Stärke. Das stärkt sie selber auch, gibt ihnen ein besseres Gefühl. Und letztlich die Notleidenden oder die darunter Leidenden sind dann eben die Minderheiten.
Wenn wir über Pakistan sprechen, dann müssen wir auch, Sie haben es vorhin schon kurz angedeutet, über die sogenannten Blasphemie-Gesetze sprechen. Können Sie kurz erläutern, was es damit auf sich hat?
Ja, eigentlich gehen Vorschriften sozusagen zum Schutz von Religion schon auf eine lange Geschichte zurück, schon aufs 19. Jahrhundert zurück, schon während der Kolonialzeit. Von den Briten wurden sie eingeführt. Damals wollte man eben verhindern, dass es Auseinandersetzungen gibt zwischen den verschiedenen religiösen Gemeinschaften. Man hat dann vor allen Dingen unter dem Militärdiktator Zia-ul-Haq in 80er Jahren diese Blasphemie-Vorschriften systematisch ausgebaut. Und die umfassen jetzt mehrere Paragraphen. Vor allen Dingen Paragraph 295b und c sind besonders wichtig, in denen dann eben vorgesehen ist, dass alle Menschen, die den Koran verleumden, schänden, zerstören, mit dem Tode bestraft werden können, wer das Ansehen des Propheten Mohammed beeinträchtigt, kann ebenfalls mit dem Tode oder mit lebenslanger Haft und einer Geldstrafe eben auch geahndet werden. Das sind massive Eingriffe in die Religionsfreiheit einerseits, aber eben auch in die Menschenrechte. Und es gibt viele Untersuchungen dazu, inwieweit das überhaupt völkerrechtlich reell ist und überhaupt akzeptabel ist, solche Vorschriften zu erlassen. Und viele Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass sie eigentlich völkerrechtlich höchst umstritten sind, weil sie unter anderem eben dem Pakt für bürgerliche Rechte widersprechen, den Pakistan auch unterzeichnet hat, weil man systematisch eine Unschuldsvermutung eigentlich für die Menschen ablehnt, sondern wer bezichtigt wird, Blasphemie begangen zu haben, ist im Prinzip ein toter Mensch.
Und das macht diese Gesetze so gefährlich, denn sie lassen sich leicht missbrauchen. Woran liegt das?
Es liegt vor allem daran, dass diese Gesetze absolut vage formuliert sind, sehr, sehr viel Spielraum lassen, den jeweiligen Richtern zu entscheiden und natürlich an diesem wachsenden Einfluss radikaler Muslime, radikaler Sunniten, die einen massiven Druck ausüben auf die Richter, die sich einfach auch nicht trauen, selbst wenn sie davon überzeugt sind, dass die Person vor ihnen unschuldig ist, die sich einfach nicht trauen, diese Person freizusprechen, allein aus Eigeninteresse heraus zu überleben, heil aus diesem Gerichtssaal herauszukommen als Richter und denken, ich muss diese Person eben jetzt verurteilen. Und ein ganz großes Problem ist der Missbrauch. Es ist eben sehr viel Willkür im Spiel mit diesen ganzen Blasphemievorschriften. Es gibt sehr viele Nachbarschaftsstreitigkeiten, die so ausgetragen werden. Ich meine, wir kennen das in Deutschland ja auch, Nachbarschaftsstreitigkeiten mit den Gartennachbarn. Naja, und da macht man es eben in Pakistan, dass man den Gartennachbarn dann nicht vom Amtsgericht anklagt oder eine Anzeige erstattet, sondern dass man ihn eben wegen Verleumdung des Propheten Mohammed, wenn irgendjemand mal unbedacht geflucht hat oder sonst was, dass man die Menschen gleich deshalb anzeigt. Und wer angezeigt wird, hat eigentlich nicht nur als eigene einzelstehende Person, sondern die gesamte Familie hat eigentlich keine Perspektive, in ihrem Dorf, in ihrem Stadtviertel zu bleiben. Die muss im Prinzip aus dem Land raus, wenn sie das überleben will. Weil egal, was passiert, ob man freigesprochen wird vor Gericht oder ob man verurteilt wird, man wird seines Lebens einfach nicht mehr glücklich in dem Land. Und man muss von Glück sagen, wenn man das überlebt.
Über Pakistan, das Land mit der zweitgrößten muslimischen Bevölkerung weltweit, geht es heute bei uns bei Weltkirche aktuell. Wir sprechen mit Ulrich Delius, Direktor und Asienreferent der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Ein Fall, der weltweite Aufmerksamkeit erreicht hat, ist der Fall der Christin Asia Bibi, eine Frau, eine Mutter von 5 Kindern. Ihr wird vorgeworfen, dass sie sich abschätzig über den Propheten Mohammed geäußert haben soll, gegenüber anderen Frauen, Arbeitskollegen. Sie ist zum Tod verurteilt worden im November 2010. Können Sie uns diesen Fall noch einmal kurz in Erinnerung rufen?
Ja, es ist eigentlich einer der erschreckendsten Fälle, weil Asia Bibi jetzt seit 7 Jahren inhaftiert ist und man noch immer keine Perspektive für sie sieht, dass sie bald freikommt. Und sie war eigentlich Landarbeiterin und war mit ihren Kolleginnen eben auf dem Feld, hat ihnen Wasser gebracht und soll sich dann nach Aussage dieser Kolleginnen abfällig über den Propheten geäußert haben. Das hat man dann Wochen später erst gemeldet und hat sie hinter Schloss und Riegel gebracht. Und seither lebt diese Frau wirklich Schreckliches, und weil es immer wieder so eine Berg- und Talfahrt ist. Es gibt mal Hoffnung, dass der Fall sich vielleicht lösen könnte. Die katholische Kirche hat sich sehr für sie eingesetzt, für diese Katholikinnen. Die beiden Päpste, Papst Franziskus wie auch Papst Benedikt, haben direkt interveniert. Es gibt hunderttausende Menschen, die Petitionen unterschrieben haben, um ihr Leben zu retten. Und trotzdem ist sie zum Tode verurteilt worden. Und wir müssen jetzt schon von Glück sagen, dass das Todesurteil erstmal ausgesetzt wurde und dass wir jetzt wieder in so einer Prozedur sind, wo man sich darum bemüht, doch mal eine neue Anhörung zu erreichen, um vielleicht das Berufungsverfahren, das auch negativ für sie ausging, noch einmal neu aufrollen zu können. Aber es ist ein erschreckender Fall, der aber wirklich eben kein Einzelfall ist. Und wir haben jedes Jahr Dutzende Fälle von Blasphemie-Opfern, die zum Tode verurteilt werden oder zu lebenslanger Haft und die kaum Perspektive haben, freizukommen.
Und es sind wohl nicht nur Christen, die von diesen Gesetzen betroffen sind, sondern genauso auch Muslime.
Ja, fast eigentlich noch, also wenn man es zahlenmäßig vergleicht, sind es mehr Muslime, die davon betroffen sind. Es sind ungefähr 80, 90 Muslime im Jahr und 10 bis 15 Christen. Unter den Muslimen auch Ahmadiyya-Muslime, die besonders massiv verfolgt werden, aber auch Sufis. Also es ist ein beliebtes Mittel, um eben auch gegen liberalere Muslime vorzugehen. Einfach Menschen, die strenggläubigen Sunniten ein Dorn im Auge sind.
Die Ahmadiyya-Gemeinschaft ist eine Sondergemeinschaft innerhalb des Islams, die nicht anerkannt ist, in Pakistan meines Wissens sogar verboten ist. Manche sagen sogar, sie sei eine der Religionsgemeinschaften weltweit, die am meisten, am schlimmsten verfolgt wird. Was können Sie dazu sagen?
Ja, das stimmt sicherlich. Die Ahmadiyya sind in einer ganz schwierigen Situation. Sie werden eben mehrheitlich von Sunniten und Schiiten abgelehnt. Sie gelten in deren Augen nicht als Muslime, weil sie einem Ahmad, einen Gründer ihres Glaubens, der zum Beginn des letzten Jahrhunderts gelebt hat, auch als Propheten ehren. Und das wird sozusagen von Sunniten und Schiiten dann als Irrglauben abgetan oder als Irrlehre abgetan, weil man eben nicht Mohammed als alleinigen Propheten verehrt. Und die Ahmadiyya haben enorme Probleme, auch in Indonesien zum Beispiel. Und es gibt immer wieder Übergriffe auf ihre Moscheen in Pakistan, quasi auch legalisiert diese Übergriffe, indem man eben erklärt hat, dass in einem Zusatz zur Verfassung, dass Ahmadiyya keine Muslime sind. Und das bringt sie dann in enorme Probleme immer wieder, weil sie sich selber eben als Muslime ansehen und ihnen dann immer vorgeworfen wird. Sie sind sozusagen mit anderthalb Füßen immer im Gericht wegen Blasphemie, weil...
Gibt es denn in Pakistan Bestrebungen, diese negativen Folgen des Blasphemiegesetzes irgendwie abzuändern, zu verhindern, also das Blasphemiegesetz vielleicht zu ändern oder womöglich gar ganz aufzuheben?
Also es gibt immer mal wieder schöne Ankündigungen von pakistanischen Politikern, der pakistanischen Regierung, vor allen Dingen zum Regierungsantritt, dass man doch in dieser Legislaturperiode dieses Problem einmal angehen wolle. Natürlich auch sehr viel Druck, sehr viel Initiativen von zum Beispiel den pakistanischen Kirchen, die das immer wieder anregen. Aber letztlich sehen wir da wenig Perspektive momentan. Seit 20 Jahren arbeite ich zu diesem Blasphemieproblem und es sind immer wieder die gleichen Ankündigungen. Es bewegt sich absolut nicht nach vorne, im Gegenteil. Es bewegt sich eigentlich stetig weiter zurück, weil einfach der Druck dieser radikalen Sunniten so stark zugenommen hat. Und wenn wir das jetzt in Zahlen fassen, dann sehen wir jetzt zum Beispiel, viele, viele pakistanische Christen haben einfach keine Perspektive mehr, in Pakistan zu bleiben. Und die versuchen jetzt irgendwie aus dem Land herauszukommen. Und einer der Wege, die sie jetzt am häufigsten einschlagen, ist nach Thailand zu reisen, weil das können sie ohne Visa machen. Und jetzt sitzen mehr als 10.000 pakistanische Christen in Thailand fest und versuchen da einen Status als Flüchtling zu bekommen und irgendwie eine Chance in ein Drittland zu reisen und was ihnen bislang verwehrt wird. Also es ist mehr die Stimmung eines Exodus unter den pakistanischen Christen als eine hoffnungsvolle Stimmung, wo man sagt, ja, wir glauben an ein Ende der Blasphemievorschriften. Wir glauben daran, dass wir hier als Bürger auch gleichberechtigt akzeptiert werden.
Eine letzte Frage noch, Herr Delius. Die Arbeit, der Einsatz, das Engagement für Menschenrechte weltweit scheint offensichtlich eine mühselige Arbeit zu sein. Nicht immer geht es aufwärts, oft gibt es Rückschläge. Was tut man, um da nicht zu resignieren, um nicht frustriert zu sein? Was kann man da, wie machen Sie das?
Nun, für mich sind eigentlich immer die Begegnungen mit den Menschen, für die wir uns engagieren, die Triebfeder, auch weiter aktiv zu sein. Wenn man das so miterlebt, was Christen eben in Pakistan erleben, dann weiß man auch, warum man diese Arbeit tut. Ich selber mache es jetzt seit 31 Jahren hauptberuflich und ich denke, ich werde es auch noch einige Jahre machen, einfach weil es sehr, sehr motivierend ist, immer wieder diese Menschen zu treffen mit ihrem Engagement und ihrer Hoffnung auch, dass es doch irgendwo in der Welt auch Leute geben muss, die sie unterstützen. Und das finde ich auch wichtig, das so weiterzumachen.
Für heute vielen Dank, Herr Delius, für Ihre Erläuterungen zur aktuellen Lage, zur Entwicklung in Pakistan. Vielen Dank fürs Kommen.
Das war Weltkirche aktuell. Über islamistischen Terror und die Lage der Minderheiten in Pakistan sprachen wir heute mit Ulrich Delius, Direktor und Asienreferent der Gesellschaft für bedrohte Völker. Kirche Not fördert übrigens zahlreiche Projekte für die Christen in Pakistan. Und wenn Sie helfen wollen, schauen Sie bitte im Internet nach unter kircheinnot.de. Es gibt auch ein Buch und Dokumentarfilme zum Thema. Wenden Sie sich bitte bei Interesse dann gerne an das Hilfswerk. Die Telefonnummer ist bekannt, ich nenne sie Ihnen aber gerne noch einmal, also 089 für München 6424 888 und die 0. Ihnen allen Gottes Segen und einen schönen Sonntag. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.